Das ist eine großartige Sache, in Versöhnung leben zu dürfen mit Menschen um einen herum und auch, wie du, Bärbel, davon gesehen hast, in Versöhnung mit sich selber, in Versöhnung mit Gott, mit den Gedanken, die Gott über mich hat, da in Frieden reinzukommen, in der Ruhe. Und das ist ein Geschenk, das Gott machen will. Dass wir wirklich in seine Ruhe reinkommen dürfen und seinen Frieden. Und da höre ich als alle menschlichen Gedanken. Ich habe vor heute, mal das Start auf jeden Fall, einen Psalm 139 auf dem Herzen. Sehr, sehr bekannt. Psalm 139. Dem Chorleiter von David ein Psalm. Jahwe, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Jahwe, du weißt es genau. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch. Ich vermag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in dem Scheol, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spräche ich, nur Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Du wobst mich in meiner Mutter Leib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde. Im Verborgenen gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen und ein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, o Gott, wie gewaltig sind ihre Summen. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Ich erwache und du bist noch bei mir. Mögest du, o Gott, den Gottlosen töten, ihr Blutmenschen weicht von mir. Sie, die mit Hinterlist von dir reden, vergeblich die Hand gegen dich erheben. Sollte ich nicht hassen, Jahwe, die dich hassen, und sollte mir nicht ekeln vor denen, die gegen dich aufstehen? Mit äußerstem Hass hasse ich sie, sie sind Feinde für mich. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf dem ewigen Weg. Ja, Vater, ich bitte dich für dein Wort, dass du uns ganz individuell erklärst, was du jedem Einzelnen dadurch sagen möchtest, Gott. Wenn dein Geist nicht dein Wort lebendig macht, dann bleiben es nur Buchstaben, aber da, wenn dein Geist reinkommt, dann wird es lebendig und dann kannst du Herzen sprechen, Gott, und das bitte ich dich, dass es passiert. Der Start im Psalm, der erste Abschnitt, beschreibt einfach, wir sind komplett offensichtlich, offensichtbar vor Gott. Da gibt es nicht einen kleinsten Bereich, wo irgendwas versteckt ist, wo irgendwas unbekannt ist von uns, von unserer Umgebung, von unserer Situation, in der wir drin stehen. Alles, was wir tun, was wir denken, es ist vollkommen offen vor Gott. Die Worte, schon bevor wir sie sprechen, kennt Gott sie, sieht Gott sie. Und das führt hin zu Vers 6. Die Anerkennung von der eigenen Begrenztheit. Zu sehen, okay, das geht über das, was ich verstehen kann. Dass es da einen Gott gibt, der so tief in jedes einzelne Detail sieht, das ist mir zu groß, das ist mir zu viel. Ich kann das nicht verstehen. Das geht über das, was ich erfassen kann, rüber. Das Erkennen der eigenen Unzulänglichkeit im Blick auf den Höchsten, auf Gott. Die Differenz zu sehen, wie Gott mich sieht in der Vollkommenheit und die Bruchstücke, die ich erkennen kann. Das beides sehe ich gleichzeitig und anerkenne das. Sag, ja, es ist so. Ich sehe nur ganz wenig davon. Ich erkenne nur kleine Stücke davon. Und trotzdem fasse ich das, was ich erkenne, das, was ich sehe, was ich erlebe von Gott, so wie der Psalm schreibt, trotzdem in Worte. Auch wenn ich weiß, okay, das ist nur ein kleiner Teil, den ich erfasse, den ich sehe. Und trotzdem fasse ich es in Worte, trotzdem bringe ich es zu Gott, das, wie ich ihn erlebe, wie ich ihn sehe. Und mache das zu einem Gebet. Auch wenn ich weiß, es ist nicht vollkommen. Auch wenn ich weiß, es ist nur ein kleiner Teil vom Ganzen. Aber trotzdem mache ich mein Herz gegenüber Gott auf und bringe das, was ich schon gesehen habe, was ich schon erkannt habe, bringe ich im Dank zu ihm. Die weiteren Verse, wo es darum geht, ich kann selber nicht vor dir fliehen, Gott. Ich kann nichts verstecken. Ich kann nichts geheim halten. Ich kann nicht mich irgendwohin zurückziehen. Und ich glaube, wir versuchen das oft in unserem Leben drin, uns irgendwo zurückzuziehen vor Gott. Und vielleicht glaubt man nicht so ganz offensiv und offensichtlich, Gott sieht es nicht, aber das Verhalten oder die Gefühle, die wir dabei haben, die zeigen, dass es eigentlich doch ein Versuch ist. So, ich verstecke mich vor Gott. Oh, da komme ich noch irgendwie, gibt es noch einen Weg hinten rum und es kriegt noch ein bisschen hinjustiert. Und es gibt kein Entrinnen vor Gott. Und er ist so allgegenwärtig, so groß, es ist offensichtlich. Er sieht die Versuche von uns, da irgendwo rumzukommen. Er schmunzelt drüber und denkt, ach. Und der weitere Abschnitt, da geht es um die Anerkennung von Gott als Schöpfer. Erstmal das Erkennen, okay, ich bin ein Geschöpf von Gott. Ich nehme eine Anerkennung, okay, und er ist mein Schöpfer, dieser Gott. Und gleichzeitig anerkennen, dass es gut ist. Wo er übereinstimmt, du hast es gut gemacht, Gott. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Frag mal dein Herz, ob das damit übereinstimmt, mit dem, was hier steht. Ist es dein Bild auf dich selber, dass du ehrlich vor Gott kommen kannst und sagst, danke, dass du mich auf eine erstaunliche und wunderbare Art und Weise gemacht hast. Wenn es nicht da ist, dann ist es doch genau das Misstrauen dem Gott gegenüber. Ist es doch genau das Misstrauen dem Schöpfer gegenüber, wo ich sage, ja, irgendwie, ich glaube schon an dich, dass du Schöpfer bist, aber so richtig gut gemacht hast du es nicht. Das ist doch die Message davon, wenn ich nicht voll und ganz zustimmen kann, okay, Gott, danke dafür, das hast du echt gut gemacht. Da, wenn ich einen Blick auf meinen Schöpfer bekomme, da kann ich mir selber seine Schönheit entdecken, weil Gott hat doch Ebenbildlichkeit reingelegt in mich. Und ich kann doch eine Art von Gott entdecken, die sich in mir drin widerspiegelt. wenn Gott es in mich in der Schöpfung reingelegt hat. Das ist doch was, das ist, muss man das nicht wertschätzen? Wenn du einen Part von Gott so nah bei dir hast? Verändert das nicht Selbstbild, wenn die Ebenbildlichkeit von Gott, die Wörter, die Gott reingelegt hat, wenn die im Sinn behält, für sich, für die Menschen um einen herum, noch einen Schritt weiter. Und wieder kommt der Psalmschreiber hier im Vers 17, 18, kommt er wieder zum Punkt, okay, das ist alles zu viel für mich. Deine Gedanken sind mir zu schwer. Die sind zahlreicher als der Sand. Ich kann sie nicht zählen, ich kann sie nicht überblicken. Es ist so viel größer, es ist so viel mehr. Aber ich habe mich gefragt, woher weiß er denn, dass die Gedanken von Gott schwer sind? Weil er das nur irgendwie annimmt, es ist halt so. Nee, ich glaube, weil er da dran gegangen ist, gesagt, ich will die kennenlernen. Und die auf die Schulter genommen hat, davon, was er kann und damit gerungen hat und gekämpft hat darum, Gott mehr kennenzulernen. Deswegen habe ich gemerkt, Mann, das ist echt schwer, was da gibt. Das ist zu schwer für mich. Aber hat trotzdem dran angepackt und das, was seine Hände gekriegt hat. Und hat damit gekämpft sein Leben lang, Gott zu sehen, Gott zu erkennen. Deswegen wusste er, okay, das ist echt schwer. Aber gleichzeitig sieht er noch durch das Ganze, was David schreibt, dass es das wert ist. Was für eine Schönheit er entdecken durfte in Gott, in der Art von Gott. Und dann kommen Verse, die überraschen vielleicht den einen oder anderen. Die kommen so, man könnte meinen, so aus dem Nichts, mögest du, oh Gott, den Gottlosen töten. Und dann so, das ist aber, das gefällt uns nicht so, vielleicht, das ist nicht so unser Konzept von Humanismus. Und aber was waren das für Feinde hier? Schau mal, er betet erst Gott als Schöpfer an, Gott, du hast mich wunderbar gemacht. Und da drüben kommt einer dahergelaufen und will ihn umbringen, will das schöne Werk, das Gott gemacht hat, zerstören. Okay, wenn er zum Einklang ist mit Gott und sagt, okay Gott, ich vertraue darauf, dass ich gut gemacht bin, dann hat er doch eine Aufgabe, sein eigenes Leben zu schützen. Hat er doch eine Aufgabe, gegen die Feinde, die ihn zerstören wollen, die das Werk Gottes zerstören wollen, aufzustehen und denen was entgegenzuhalten. Das ist doch eine notwendige Folge daraus, dass ich mich als ein wunderbares Geschöpf anerkenne, dass ich mich auch darum kümmere und dass ich das auch beschütze, was in meiner Verantwortung liegt. Und genau das beschreibt er hier. Und das ist vom Volk Israel, da waren die Kämpfe im Äußeren. Da waren die Feinde außerhalb, da waren das andere Völker, die gegen Israel aufgestanden sind und uns vernichten wollten. Hat sich nichts geändert über die letzten 2000 Jahre. Aber hier bei uns sind es mehr Kämpfe im Innern, sind es geistliche Realitäten. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Geister, gegen Mächte. Und ich glaube, wir brauchen mindestens so eine Entschiedenheit gegen Feinde von der Realität von Gott. Schau, wenn wir das anschauen, okay Gott, du hast mich wunderbar gemacht. Und da stehen Gedanken in meinem Innern auf als Feinde und die irgendein Gegenteil davon behaupten. Brauche ich nicht mindestens so eine Entschiedenheit, gegen die vorzugehen, sagen, die sollen sterben und zwar nichts anderes? Und dann klar zu sehen, was ist Freund, was ist Feind? Und klar zu unterscheiden? Braucht es das nicht? Schau, die Dinge nur in unserem Innern so vor sich hin wabern zu lassen und ich kann nicht unterscheiden, was ist jetzt Realität, was ist nur eine Lüge, die sich aufbaut. Ich brauche eine klare Trennung. Okay, das sind Feinde. Das sind Gedanken, die das Gute, was Gott in mich reingelegt hat, versuchen umzubringen. Die mit Hinterlist von dir reden. Und Trotzdem weiß er, die vergeblich die Hand gegen mich erheben und weiß, okay, und selbst wenn die Menschen gegen Gott aufstehen, die haben keine Chance, die sind besiegt. Und den Sieg ruft er ja aus in dem Psalm. Ich finde den Schluss von dem Psalm auch interessant, weil, schau, am Anfang beschreibt er doch, dass Gott doch eh alles weiß und Gott ihn eh durch und durch kennt. Aber er lässt sich dabei bewenden, dass das halt so ist. Er wendet sich nochmal ganz aktiv zu Gott hin und sagt, ich weiß, dass du alles weißt, aber mir ist ein aktiver Wunsch, dass du mein Inneres, mein Tiefstes erkennst, anguckst, beurteilst. Weil du das besser kannst als ich. Er nimmt es nicht nur hin, dass Gott ihn sieht, sondern er bittet Gott darum. Und er hat ein ganz klares Ziel. Er möchte auf einem ewigen Weg geleitet werden. Das ist sein Ziel. Er will sein Leben in einem Weg führen, das vor der Ewigkeit Sinn macht. Und deswegen bittet er Gott, okay Gott, und wenn es da was gibt, das mich abbringt von dem, wo mich stört dabei, meinen Weg auf die Ewigkeit ausgerichtet zu leben, dann teil mir das bitte mit. Dann schau da drauf, halt dein Auge da drauf, guck danach, da wo ich das selber nicht kapiere. Ich glaube, der Psalm, nicht nur der, so viele, die ganze Bibel, aber ich glaube auch Gott, es lohnt sich so darüber zu meditieren und wirklich die Vers für Vers aufzusaugen. Manchmal lohnt es sich auch beim Bibellesen nicht gleich ein paar Kapitel durchzulesen. Manchmal reicht ein Vers für eine ganze Woche. Hat beides seine Vorteile und seine Berechtigung. Mal einen Überblick sich zu verschaffen oder mal sich in nur einen einzelnen Vers rein zu vertiefen. Wenn es der Vers 14 ist, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Wenn du da noch nicht voll übereinstimmst, nimm doch die ganze Woche Zeit, nur für den Vers. Das verändert mehr, als wenn du in der Zeit, du kannst ja noch eine Woche auch die ganze Bibel durchlesen, das geht. Ungefähr 70 Stunden braucht man dafür, wenn man schnell liest. Aber vielleicht verändert es mehr in deinem Leben, wenn du die ganze Woche nur für den einen Vers nimmst und die Wahrheit in deinem Herz ankommen kann und du deine Ablehnung gegen dich selber ablegen kannst, den Groll gegen dich selber, vielleicht gegen deine Vergangenheit, gegen die Fehler, die du schon gemacht hast und du genau in dem Bereich in Frieden kommen kannst mit Gott. Möglicherweise sind in der Zwischenzeit in deinem Leben ein paar Sachen dazugekommen, wo das Gute, was Gott sich eigentlich gedacht hat, ein bisschen schwerer erkennbar machen. Aber trotzdem, dass Gott dir einen guten Start gegeben, gute Gedanken über dich hatte. Okay, das kannst du erstmal anerkennen. Und das wäre ein Start dafür, dass sich dann Sachen, die sich vielleicht danach in Unordnung gekommen sind, sich auch wieder klären. Aber wenn du schon den Start nicht anerkennen kannst und wertschätzen kannst, dann wird es ganz schwierig, dass sich danach noch was sortiert und ordnet. Gott einfach als seinen Schöpfer anzuerkennen, dass ihm das Gott gut gemacht hat. Das ist so, so wertvoll, das mehr erkennen zu können und das tiefer im Herz drin haben zu dürfen. Das war mal so zum Psalm 139. Dann weitere Gedanken, die ich noch ein bisschen so über die Woche hatte. Na, ich weiß nicht, wie es euch ging mit dem Seminar am Sonntag. Ich habe mal irgendwo über irgendwie Dritte mitgehört. Für manche war es ein bisschen hart, was wegen schwer so mit umzugehen mit manchen Inhalten da und hat irgendwie Fragen aufgeworfen. Ich weiß nicht welche, ich weiß keine Details, habe nur so ein bisschen gehört, dass ich kann mir das auch gut vorstellen irgendwo und ich habe mich so gefragt, okay, wo könnte das denn irgendwie was angestoßen haben oder wie könnte es denn irgendwie ein bisschen einsortieren oder mal drüber eine Basis finden, um drüber nachzudenken, okay, aber was war das denn eigentlich? Da, oder warum stört mich da irgendeine Aussage vielleicht drin? Oder warum fällt mir das schwer, das damit umzugehen? Mhm. mal gucken, dass ich die Bibelstellen hier einigermaßen sortiert zusammenkriege. So eine Frage, die ich mal gestellt habe, okay, wenn jetzt hier irgendwas, oder ich meine, muss ja nicht aufs Seminar bezogen sein, wenn irgendwas ist, ich lese vielleicht was in der Bibel oder jemand sagt mir was, gibt mir einen Hinweis oder ich höre was in der Predigt oder was auch immer, es kommt da plötzlich was rein, wo ich denke, ah, das stört mich jetzt aber echt. Also das gefällt mir jetzt gar nicht. Wie könnte ich jetzt damit umgehen? Und die erste Frage, die mir so gekommen ist darüber, war so, wen stört es eigentlich jetzt? Wen stört es jetzt genau, die Aussage? Zumal in sich ein bisschen sortieren. Wer stört sich da dran? Stört sich nur mein Fleisch da dran, das nur irgendeiner Sünde festhält und deswegen eine Zurechtweisung in dem Bereich ganz übel findet und sich furchtbar darüber aufregt? Ist vielleicht das? Oder sagt, vielleicht meldet sich der Geist mal im Inneren und sagt, du irgendwie, das... Ist sicher, dass das richtig ist? Wir sollen prüfen, das ist wichtig. Aber prüfen können wir nur im Geist. Das Fleisch ist dafür nicht geeignet, wenn ich mich darüber aufrege, dass irgendeine Aussage kommt, die mir nicht gefällt. Das ist kein Prüfen im Geist. Aber genauso kann ich im Geist was wahrnehmen, was jemand sagt und ich meine so, oh nee, ich, irgendwie, das ist nicht das, wie ich Gott kenne. Das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Ich will mal was vorlesen, einen kleinen Abschnitt. Zwar Römer 8, Vers 5 bis 8. Denn die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Und die Verse machen das eigentlich relativ klar und können manchen Widerstand gegen Wahrheiten ziemlich leicht identifizierbar machen. Das, wo ich im Fleisch lebe, das, da brauche ich keine Hoffnung haben, dass es irgendwann in Übereinstimmung mit Gott kommt. Das geht gar nicht. Da gibt es nur eine Lösung, genau das Fleischliche auszuziehen, hinter sich zu lassen am Kreuz und weitergehen in dem Neuen vom Geist. Eine andere Lösung gibt es dafür nicht. Ich kann mein Fleisch nicht überzeugen von der Schönheit vom Evangelium, von dem Wert von Demut, von Unterordnung unter Gott. Das mein Fleisch ist da nicht einer Meinung. Da brauche ich nicht, die Diskussion kann ich aufgeben. Wenn es dort an einem Widerstand scheitert, dann nützt Diskussion nichts. Dann ist das Einzige, das hilft, das Fleisch sterben zu lassen und Raum zu machen in dem Bereich von Geist. Jesus selber hat es auch erlebt, dass seine Worte nicht immer unbedingt so auf Begeisterung gestoßen sind. Da ist zum Beispiel Johannes 6 ist da ganz bekannt. Mal da Vers 60 bis 63. Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihnen, ärgert euch dies? Wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber sind hier zwei interessante Fragen zueinander. Erstmal sagt er, ärgert ihr euch darüber? Und dann ist eigentlich, ich sehe die Frage so ein bisschen Interpretation, aber ich sehe die Frage so ein bisschen in den Kontext drücken, ja. Aber wenn ich denn tatsächlich zum Vater auffahre und auferstehe aus den Toten, was haltet ihr dann davon? Gibt mir das vielleicht eine Berechtigung, Aussagen zu bringen, die ein bisschen außerhalb von eurer Realität sind? Ärgert euch immer noch, wenn ihr tatsächlich seht, okay, der ist auferstanden und aufgefahren in den Himmel und hat sich gesetzt zur Rechten vom Vater? Gibt es denn immer noch einen Grund, sich darüber zu ärgern, über die Aussagen? Und ich glaube, wenn wir wirklich sagen, ja, wir glauben an den Jesus, der hier, das ist alles wahr und so, und er sitzt an der Rechten vom Vater und er ist so viel über uns, aber anderer Meinung als ich selber bin, das gefällt mir nicht, also das kann ich nicht akzeptieren. Das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Ja, wenn er tatsächlich der Retter ist, wenn er tatsächlich so viel höher ist als wir, dann wird es ja wohl okay sein, wenn er in ein paar Punkten eine andere Meinung hat als wir. Und dann wäre es auch angebracht, sich da anzupassen an den, der dann ein bisschen mehr Überblick hat. Und das ist eine Frage, die wir stellen dürfen, wenn wir was hören, wenn wir uns Gedanken machen darüber, ob eine Aussage, ob irgendwas war. Okay, ist in den Worten, ist da Geist und Leben drin? Wo wollen die denn hinführen? Wollen die Geist und Leben schaffen in meinem Inneren drin? Oder geht es irgendeine andere Richtung? Die Worte, die korrigieren, die hinweisen, die wollen genau dorthin führen. Die sind erfüllt mit Geist und mit Leben. Und danach hat er ein bisschen im kleineren Kreis noch mit seinen engeren Jüngern eine Konversation. Das ist Vers 66 bis 69, auch im Johannes 6. Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Jesus zwingt niemanden dazu, seine Wahrheit anzuhören und sich Dingen zu stellen, die unbequem sind. Da bietet er auch seinen Jüngern an: Okay, ist euch auch zu viel? Ihr könnt gehen. Ich lasse euch gehen. Ich halte euch nicht fest. Und genauso zwingt auch uns Gott nicht seine Worte auf, seine Wahrheit. Er bietet sie an, freut dich, sagt: Hey, ich habe einen Tisch für dich gedeckt, bedien dich. Er zwingt niemanden daran. Dann ein weiterer Vers noch, im 1. Korinther 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Dann noch Vers 22 und 24 im 1. Korinther 1. Und weil denn die Juden Zeichen fordern und die Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das beschreibt einfach nochmal das Evangelium. Wenn ich aber ärgere, aber irgendwelche Aussagen, ja, wer weiß, vielleicht ist der religiöse Geist, der auch in den Juden gelebt hat, in den Pharisäern, die sich nach dem Buchstaben gerichtet haben und nicht nach dem Geist. Vielleicht erzeugt das den Ärger. Wenn es dir dumm vorkommt, so, ah, das geht aber zu weit. Ja, vielleicht ist das, weil dein Herz an der Welt hängt, weil du Freund der Welt bist, weil dein Gott der Bauch ist, wie eine Bibelstelle beschreibt. Vielleicht ärgert es dich deswegen, weil du mit deinem Herz in den Nationen verankert bist. Deswegen kommt dir das dumm vor. Vielleicht ein Teil davon findest du schon akzeptabel, aber der nächste Teil, der da noch kommt, sondern nee, das geht zu weit. Also, so detaillierte Meinung über mein alltägliches Leben braucht es Gott echt nicht haben. Und es ist ja nichts, das von außen übergestülpt werden soll. Wenn es einmal Predigt um praktische Beispiele geht, dann geht es nicht darum, das ist jetzt die Regel, an die ich mich halten soll. Nee, das ist ein Hinweis, okay, tritt doch mal in Konversation mit dem Geist, der in dir drin lebt, ob das nicht schon lange in dir drin liegt, dass Gott dorthin will. Das ist doch nicht eine Regel, die ich nach Buchstaben halten soll, sondern ein Spiegel, wo ich sehen kann, okay, könnte es nicht die Art von Gott sein, die er schon lange in mir drin schaffen will? Und jetzt habe ich von jemandem mal einen Hinweis gekriegt oder von irgendwoher. Und ich merke, stimmt, ja, das ist doch die Art von Gott, da will mich Gott hinführen. Aber das passiert aus dem Inneren raus und nicht aus dem Äußeren. Oh, das darf ich jetzt auch nicht mehr, das ist aber jetzt übel. Ich habe meinen ganzen Sonntagabend ruiniert. Das ist der Unterschied. Das ist doch keine Predigt von Gesetz. Wenn wir Gott kennen, wie er verändert, wie er führt, dann müssen wir das doch hinkriegen, das in den Kontext zu rücken und das zu Gott zu bringen. Wenn da irgendein Hinweis kommt, dann bringe ich es zu Gott und sage, der hat das und das erzählt, finde ich ein bisschen komisch, verstehe ich nicht ganz, was meinst du denn da so drüber? Und du wirst schon sehen, Gott erklärt dir das vielleicht noch mal ein bisschen besser, als das ein Mensch kann. Und ich glaube, ein konstantes Gebet, das darf sein, okay, ich hocke mich vor Gott, okay, was in meinem Leben drin darf sterben und darf Platz machen, was besser neuen. Und ich glaube, das ist ein konstanter Prozess, in dem Gott uns führen will. Das ist nicht irgendwie, jetzt habe ich es abgehakt, jetzt passt es. Das ist ein konstantes Wegschälen von Überflüssigem und ein reiner machen und ein purer machen von dem Kern, von dem Göttlichen. Dass es immer mehr aufwachsen soll. Dann kann ich mich ruhig hinsetzen und fragen, okay, was ist als nächstes dran, das gehen darf, das sterben darf, das Platz machen darf, was Neuem. Das ist auch genau das Hinlegen, wie im Psalm dort. Prüf du mein Herz, Gott, und schau mal, auf welchen Wegen das mich dahin führt. Führt es mich Richtung Ewigkeit hin, in Richtung einem ewigen Wert, oder ist das, kann das weg? Und Gott wird dann schon sortieren, wird dann schon zeigen, wo es hin soll, und ja, und darauf vertraue ich, Vater, dass du gute Gedanken hast und dass deine Gedanken besser sind als unsere Gedanken. Und ja, ich bitte dich, dass wir besser werden, wirklich zu prüfen im Geist. Sowohl die Gedanken, die in unserem Herzen drin sind, als auch die Dinge, die wir hören. Also, dass wir hinhören, wo du hin möchtest, dass wir die feine Stimme von dir, von deinem Geist immer mehr kennen und immer mehr in Einklang mit dir leben, Gott, und dass immer mehr von deiner ewigen Schönheit in unserem Leben dann sichtbar wird und immer mehr von deiner Herrlichkeit Platz bekommt und sich breit machen darf. Ja, Gott, du willst uns als deine Braut ohne Flecken, ohne Runzel vor dich hinstellen und der Prozess, der passiert schon hier auf der Welt, fängt da an, dass du reinigen willst, dass du heiligen willst und was unglaublich Schönes hervorbringen willst, Gott. Und ich bitte dich, dass du uns da wirklich eine Leidenschaft dafür schenkst, für die Gemeinde, für deine Braut, wo wir ein Teil davon sind, dass wir eine Leidenschaft bekommen, uns darauf vorzubereiten, dich zu sehen und dir ähnlicher zu werden, uns dir anzupassen, deinen Gedanken, deiner Schönheit, deiner Reinheit, Gott. Du willst uns was wirklich Herrliches schaffen und das so viel größer, so viel besser ist, als was wir kennen, was wir uns vorstellen können, Gott. Deine Gedanken sind so viel höher. Und ja, Gott, für dich lohnt es sich, alles loszulassen, alles aufzugeben. Und ich danke dir dafür, dass du uns schon so einen detaillierten Blick in die Ewigkeit schenkst, so eine tiefe Hoffnung ins Herz gelegt hast, Gott. Die soll wachsen, die soll angefacht werden, Gott. Ja, du in uns, du bist die Hoffnung der Herrlichkeit, danke ich dir dafür. Amen.